Und zu Beginn dieses Jahres haben wir uns ja mit einem besonderen Thema befasst, nämlich mit Wasser. Die Losung dieses Jahres steht ja vorne dran: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Darüber hat Silke sich zum Jahreswechsel ihre Gedanken gemacht. Toni hat das weitergeführt und sein Schwerpunkt lag auf dem Wort von Jesus: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Was läge also näher, als sich heute nochmal mit Wasser zu beschäftigen? In beiden Versen geht es auch noch um das Leben. Haben wir noch eine? Das Leben. Haben wir noch eine weitere Folie? Ja, genau. Da seht ihr das, des lebendigen Wassers. Und das Wasser, das in das ewige Leben quillt. Und zum Leben, da gibt es einen Text, der ganz am Anfang der Bibel steht. Wir sind ja auch am Anfang des Jahres, da passt das ganz gut. Und zwar im ersten Buch Mose im zweiten Kapitel. Mein Wasser kommt dort auch vor. In Vers 6 heißt es: Ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Aber mir geht's heute um die Bäume. In der Übersetzung Neues Leben heißt es: Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ein paar Verse weiter heißt es: Er befahl dem Menschen jedoch: Du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. So, wenn es jetzt auch nicht so ganz in die Jahreszeit passt, stellt euch doch einfach mal so einen Obstgarten vor, so im alten Land oder so eine schöne Streuobstwiese. Und dort stehen so die unterschiedlichsten Bäume. Und einer ist schöner und prächtiger als der andere. Und vor zwei besonders beeindruckenden Exemplaren, da bleiben wir stehen. Haben wir auch ein kleines Bild? Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt, aber diese Bäume, die sind voller Blüten. Und wir ahnen, die Früchte dieser Bäume, die werden sowas von lecker schmecken. Süß, aber nicht zu süß. Saftig, erfrischend. Und diese ganze Pracht, die steht da, die ist vom Schöpfer dahingestellt, damit wir uns dran freuen können. Und Gott selbst, der lässt aus diesen Blüten Früchte wachsen. Nicht nur, damit wir so ein bisschen was zu essen haben, so gerade eben überleben können. Nein, es soll uns gut schmecken. Wir sollen uns dran freuen, das genießen. Ist das nicht schön? Nicht ganz. Wir dürfen ja nur von dem einen Baum was essen und nicht von dem anderen. Ja, die Früchte des einen Baumes, die schenken uns Leben. Und die des anderen, die dürfen wir nicht essen. Und zwar nicht einfach so. Nicht, weil Gott meinte, ja, ich brauche mal so ein Verbot im Paradies, um zu testen, ob wir uns dran halten und ihm gehorsam sind. Nee. Bei Gott war das so wie bei verantwortungsvollen Eltern. Die sagen ihren Kindern, ja, da hier Kirschbäume, die Kirschen, die könnt ihr essen, so viel ihr wollt. Viel Spaß dabei. Aber die Tollkirschen, die lasst bitte schön am Strauch, weil die können tödlich sein. Und diese Früchte vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, die sind tödlich. Ich denke, die Bibelstelle kennt ihr alle und vielleicht habt ihr auch schon mal euch gefragt, die Erkenntnis von Gut und Böse, wieso ist die tödlich? Nicht schädlich oder unangenehm, tödlich. Dabei eigentlich ist es doch gut, wenn wir unterscheiden, was gut und richtig ist, von dem, was böse oder falsch ist. gerade wir Christen, wir sind ja nun Salz und Licht in dieser Welt. Und wir sollen doch eigentlich immer das Richtige machen. Und auch die Bibel sagt, wir sollen Gutes tun. Und außerdem, seien wir ehrlich, es fühlt sich so gut an, Recht zu haben. Ja, und damit wären wir dann auch schon mal dieser ganz üblen Frucht von diesem tödlichen Baum. Wir. Ich will Recht haben. Ich. Da geht's nicht mehr um meinen Nächsten oder die anderen. Und da geht's schon gar nicht mehr um Gott. Das ist tödlich. Denn Jesus, das ist derjenige, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir Menschen sind nämlich eigentlich gar nicht dafür geschaffen, ständig zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Denk mal zurück ans Paradies, Adam und Eva. Die brauchten nicht zu unterscheiden, da war alles gut. Und abends kam dann Gott und dann hat er mit Adam und Eva mal so besprochen, was für den nächsten Tag so anlag. Sie wussten, was sie zu tun hatten, brauchten sich nicht zu sorgen, hatten keine Ängste und Konflikte gab es auch nicht. Wir leben ja nun nach dem Sündenfall und wir sind eigentlich ganz häufig damit beschäftigt, Urteile zu fällen. Und zwar haben wir die Erkenntnis des Guten und des Bösen, aber die Urteile beschäftigen sich doch überwiegend mit dem Bösen. Das Gute wird dann nicht so wahrgenommen. Wir urteilen ständig über das Wetter, über die Nachrichten, über das Benehmen unserer Kinder, unserer Nachbarn, Kollegen und ganz besonders unserer Glaubensgeschwister, über die Fähigkeiten der übrigen Verkehrsteilnehmer, des Fußballtrainers und natürlich der Gemeindeleitung, über die Pünktlichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel, über die Geschwindigkeit unseres Internetzugangs, die Qualität des Mittagessens, des Fernsehprogramms, der Predigt und ganz besonders und ständig und wirklich immer darüber, wie wir uns verhalten. Und jetzt geht mal in euch und fragt euch, wie fühlt sich das an? Nach Leben? Nach Leben in Fülle? Tatsächlich ist das ja eher eine Quelle von Stress. Und zwar besonders deshalb, weil viele Dinge, die wir als negativ beurteilen, Dinge sind, die wir wenig bis überhaupt nicht beeinflussen können. Und das unerträglichste Gefühl für Menschen ist nicht Schmerz, sondern ist Machtlosigkeit. Ja, und dann haben wir also Stress. Und Stress, das haben also Neurophysiologen herausgefunden, verändert tatsächlich das Gehirn. Die Nervenbahnen verkümmern. Und was vorher so ein dichtes Geflecht, wie so ein Wurzelgeflecht war, das sieht dann noch aus wie kahle Bäume. Also diese geistliche Wahrheit, die lässt sich tatsächlich naturwissenschaftlich auch nachweisen. Wen dieses Thema mehr interessiert, dem empfehle ich die Bücher von Caroline Leaf. Das ist eine Gehirnspezialistin und Christin. Sie schrieb zum Beispiel das Buch »Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet?« Also, zurück zur Bibel. Wir sollen nicht ständig urteilen, aber wir sollen das Gute tun. Wie passt das zusammen? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht mehr im Paradies. Gott kommt nicht mehr abends auf einen Plausch vorbei und bespricht mit uns, was so am nächsten Tag sein sollte. Das nicht. Wir haben es besser. Viel besser. Viel, viel besser. Wir haben nämlich den Heiligen Geist. Und Jesus sagt von diesem Geist, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Und ein paar Verse weiter. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da steht der Heilige Geist, der euch nie verlassen wird. Also nicht wie Gott, der abends vorbeikommt, sondern der Heilige Geist ist immer da. Wir haben immer Zugang zu ihm. Es gibt eigentlich nur eine Bedingung. Wir müssen glauben. Und glauben, um nochmal auf dieses Bild aus dem Mose zurückzukommen, ist, wir wenden unsere Aufmerksamkeit weg vom Baum der Erkenntnis und hin zum Baum des Lebens. Denn der Baum des Lebens, das ist ein Sinnbild mittlerweile für Jesus. Und zum Beispiel heißt es in Hebräer 12, dass wir unsere Bestimmung nur erfüllen können, indem wir zu Jesus aufsehen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Man könnte auch sagen, wir sind nicht mehr im Paradies, können den Baum des Lebens nicht mehr sehen. Also ist der Baum des Lebens zu uns gekommen, in Gestalt von Jesus. Und wenn wir das mehr und mehr begreifen, dann merken wir, dass wir in einer anderen, in einer unsichtbaren Realität leben. Und dann haben wir plötzlich eine ganz andere Sichtweise. Das beginnt damit, dass wir uns selbst jetzt nicht mehr dauernd kritisch hinterfragen. Vielleicht haben wir nicht den Job, das Einkommen oder die Kleidergröße, die wir uns vorstellen. Aber wir dürfen wissen, bei Gott sind wir trotzdem unendlich wertvoll und geliebt. Und selbst wenn wir mal richtig Mist bauen, verlieren wir nicht unseren Platz in Gottes Reich, vorausgesetzt, dass wir mit unserem Versagen zu Gott kommen. Wenn wir uns gewiss sind, dass wir zu Gottes Reich gehören, dann können wir auch gelassen bleiben, wenn Menschen, die uns viel bedeuten, uns nicht die Liebe oder die Anerkennung geben, die wir von ihnen erwarten. Wir dürfen darauf vertrauen, dass bei Jesus all die Liebe und all die Anerkennung ist, die wir brauchen. Wenn wir gewiss sind, dass wir zum Reich Gottes gehören, dann haben wir auch die Kraft, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vielleicht sind wir immer noch sauer und vielleicht benehmen sie sich auch nicht so, dass wir denken, naja, jetzt können wir ihnen wieder unsere Zuneigung geben. Aber wir müssen wissen, Jesus hat ihre Schuld bezahlt. Und damit ist gut. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr mit abplagen. Ja, und wir dürfen sogar uns selbst vergeben. Denn auch für die Schuld, die ich auf mich geladen habe, hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und das reicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich verzweifle ja manchmal an mir, weil manche Sachen, die mache ich immer und immer und immer und immer wieder verkehrt. Und dann erinnere ich mich an das, was Jesus mal zu Petrus gesagt hat. Petrus hat ja mal gefragt, wie häufig soll ich meinem Freund vergeben? Und Jesus hat gesagt, 7 mal 70 Mal, also unendlich oft. Und wenn wir unserem Nächsten so häufig vergeben sollen, dann gilt das ganz genauso für uns. Gott sei Dank. Und deshalb haben wir das auch gar nicht nötig, uns irgendwelche Ausflüchte und Entschuldigungen für unsere Fehler auszudenken. Wir dürfen ganz ehrlich vor Gottes Thron kommen und uns auf seine Gnade verlassen. Und wir dürfen auch ganz ehrlich zu unseren Nächsten kommen und darauf hoffen, dass sie uns Vergebung zusprechen. Wenn wir wissen, dass wir in Gottes Reich sind, dann haben wir gewisse Autoritäten. Zum Beispiel die Autorität, nicht jeden Gedanken, der uns ins Hirn kommt, zuzulassen. Es gibt Gedanken, die uns schaden, die uns runterziehen. Und denen dürfen wir sagen, ey, du bist vom anderen Baum, hau ab. Und manchmal tut es auch wirklich gut, das laut auszusprechen. Zu sagen, dieser Gedanke, der gehört einfach nicht ins Reich Gottes. Er hat hier abzuziehen, zu verschwinden. Und dazu gehört, dass wir uns auch gar nicht so über die Unzulänglichkeiten oder auch Ungerechtigkeiten in der Welt aufregen müssen. Klar, wir sollten sie im Gebet vor Gott bringen. Und klar, möglicherweise spricht Gott dann zu uns und sagt, ja, dann tu du doch mal was. Kann sein, muss aber nicht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns die Kraft gibt, das zu tun, was er von uns erwartet. Und aber auch die Weisheit zu sagen, das ist jetzt meins und das nicht. Das kann vielleicht mein Bruder oder meine Schwester, oder da kümmert sich Gott selbst drum. Wir dürfen auch mal Nein sagen. Und wenn wir uns gewiss sind, dass wir zum Reich Gottes gehören, dann lesen wir vielleicht auch die Bibel anders. Solange wir noch so auf den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sehen, dann lesen wir die Bibel und sehen, das muss ich machen, das sollte ich tun und so sollte ich sein. Und das möglichst 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Es stehen ja nicht nur 10 Gebote in der Bibel, da stehen ja über 700 weitere Anweisungen, die darauf achten sollen, oder die das gewährleisten sollen, dass wir die 10 Gebote auch einhalten. Ja. Aber wenn wir im Reich Gottes sind und auf den Baum des Lebens gucken, dann dürfen wir auch darauf sehen, dass in der Bibel ganz, ganz viele Verheißungen stehen. Ganz viele Zusagen. Über die dürfen wir uns freuen und wir dürfen einfach auch darauf vertrauen, dass die sich in unserem Leben verwirklichen, weil wir gehören ja zum Reich Gottes. Und wenn wir zum Reich Gottes gehören, dann müssen wir uns nicht sorgen, dann müssen wir uns auch nicht abmühen, denn es ist ja unser Schöpfer, der mehr als genug von allem hat, was wir brauchen. Wir sollten allerdings dabei bedenken, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir uns das so denken. Wir kriegen auch nicht alles zu der Zeit, zu der wir es gern hätten. Aber wir dürfen wissen, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus. Und so sehr wir uns das wünschen, wir brauchen nicht mehr zu versuchen, alles in unserem Leben unter Kontrolle zu halten. Denn erstens mal kriegen wir es eh nicht hin. Und zweitens stresst uns das. Und drittens weiß unser Schöpfer sowieso viel besser als wir, was wir brauchen und wann wir es brauchen. Ja, wir müssen auch nicht mehr auf irgendwelche Äußerlichkeiten gucken. Das weiß ich, das Wetter ist schlecht, der Verkehr staut sich, der Menschen neben mir im Gottesdienst sind völlig schief. Das alles braucht uns nicht mehr anzufechten, weil das hat im Reich Gottes überhaupt keine Bedeutung. Und wenn dann doch mal richtig schlimme Dinge in unserem Leben passieren, dann dürfen wir wissen, dass Jesus uns seinen Frieden verheißen hat. Einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Und dann dürfen wir, so wie Christiane das erlebt hat, sehen, ja, er ist dabei und er hilft uns dadurch. Und wie wir eben gehört haben, Gott gibt uns ja mehr, als wir wirklich brauchen. Und deshalb sind wir auch in der Lage zu teilen und müssen uns da gar keine Sorgen machen. Wir brauchen auch auf niemanden neidisch zu sein. Am allerwenigsten neidisch auf die, die reicher, schöner oder erfolgreicher sind als wir, aber Jesus nicht kennen. Denn wir haben etwas, das mit allem Reichtum der Welt nicht zu kaufen ist. Wir haben das ewige Leben. Wenn wir vielleicht die letzte Folie uns mal kurz angucken. Also auf diese Gedanken gebracht hat mich dieses Buch hier, Die zwei Bäume von Esther Baumann. Und da ist auch diese Grafik draus, die insofern nicht ganz stimmt, als die Früchte vom Baum der Erkenntnis, die sehen da so schwarz aus. In der Realität sehen sie sehr hübsch aus, auch wenn sie tödlich sind. Ja, als so kleine Gedächtnisstütze, dass die Früchte vom Baum des Lebens doch sehr süß sind, stehen draußen auf den Stehtischen noch ein paar süße Früchtchen. Ja, und es ging ja vorhin darum, auf Jesus zu schauen. Und da gibt es auch so eine anschauliche Möglichkeit, das zu tun, nämlich das Abendmahl.